Guten Morgen auch von meiner Seite. Vor 4 Wochen genau habe ich meine Predigt dann mit dem Wort aufgehört, Fortsetzung folgt. Und wenn man Versprechen macht, muss man die auch halten. Darum sind wir jetzt heute das zweite Mal zusammen zum gleichen Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Teil 2 geht eben um den verlorenen Elternsohn. Es sind ja 2 Söhne im Gleichnis. Das Gleichnis finden wir im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Und ich möchte kurz noch einen Rückblick machen auf das letzte Mal, dass wir gut anknüpfen können. Ich habe das letzte Mal das ein bisschen herausgeschafft, dass das Gleichnis ja von Jesus erzählt wird und dass er ein Publikum hat. Er tut das nicht in leeren Raum herausverzählen, sondern er hat 2 Gruppen vor sich, wo er das Gleichnis erzählt. Einerseits Zöllner und andere Sünder, lesen wir. Menschen, die als sündig und gottlos haben gegolten, eigentlich der Abschaum sind vor der Gesellschaft, die in den Evangelien aber auch als Hörende, Suchende und Umkehrende beschrieben werden. Wenn wir im Gleichnis nachher schauen, ist eigentlich der Jüngersohn, der auf Abwägen geraten, der offensichtlich sündigt, ist eigentlich der, der diese Gruppe verkörpert. Auf der anderen Seite haben wir die Pharisäer, die Schriftgelehrten, fromme, gottesfürchtige Leute, die auch so ein bisschen als auserwählt, als Elite haben gegolten und die vielleicht genau auch aus dieser Haltung oder aus ihrem Status heraus so als beobachtend beschrieben werden, eher skeptisch, halt auch wissend. Sie haben sehr viel Wissen gehabt. Und aus allem richtig machen ist ein bisschen ein richtender Geist rausgekommen. Und der Elternsohn im Gleichnis tut diese Gruppe verkörpern. Wir haben gesehen, das letzte Mal bei der Geschichte vom verlorenen jüngeren Sohn, wo sich das Erblot auszahlen lässt, der in die Ferne zieht, seinen Weg sucht, sein Glück sucht, dann scheitert und umkehrt. Für mich ist dort einfach nochmal wichtig zu betonen, dass es Gottes Gnade, Gnade vom Vater ist, die diese Umkehr zu einer Heimkehr werden lässt. Es ist Gottes Barmherzigkeit, die uns dort, wo wir auf Abwägen geraten, auch immer wieder rehabilitiert. Und ganz wichtig, wir müssen uns die Liebe, die Barmherzigkeit von Gott nicht erkaufen. Soweit der kurze Rückblick auf den ersten Teil. Als Einstieg jetzt für den zweiten Teil vom älteren Sohn möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte, die mir in einem Buch begegnet ist über das Gleichnis. Sie stammt nicht aus den Evangelien, handelt aber dennoch von Jesus und den Jüngern. Und zwar sind die miteinander unterwegs gewesen. Und am Punkt X hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, tragt einen Stein für mich. Und den Petrus kennen wir ja recht gut aus den Geschichten, aus der Bibel. Er hat natürlich gerade gut kombiniert, hat einen kleinen Jesusstein genommen, den er gut so in den Taschen von seinem Gewand konnte versenken, der nicht Gewicht gemacht hat. Alle Jünger haben ihre Steine genommen und sie sind weitergelaufen, bis sie den Mittagsrast gemacht haben. Und dann hat Jesus gesagt, nehmt die Steine wieder vor, hat seine Hände erhoben und die Steine sind zu Brot geworden. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Petrus relativ schnell seine Mahlzeit beendet hat. Und wo Jesus nachher das zweite Mal gesagt hat, traget einen Stein für mich, hat er natürlich gefunden, jetzt macht er es anders. Er hat einen riesen Camp aufgeladen. Und so sind sie weitergezogen, sind an den See gekommen und Jesus hat gesagt, werft den Stein hier in den See hinein. Und die Jünger haben das gemacht und haben geschaut, wie die Kreise ziehen und wie die Oberfläche sich wieder beruhigt hat. Und dann haben sie Jesus angeschaut, weil nichts passiert ist. Und dann hat Jesus gesagt, für wer habt ihr den Stein getragen? Für wer habt ihr den Stein getragen? Ich habe die Geschichte gebracht, das ist vielleicht ein bisschen mutig, etwas, das nicht eben aus der Bibel ist, sozusagen erfunden, weil sie für mich ganz klar eine Wahrheit beinhaltet und weil sie etwas zu tun hat, auch mit der Geschichte vom älteren Sohn. Es geht darum, unsere Motive zu prüfen. Gott schaut eine Schicht tiefer. Das als Einstieg. Ich möchte noch etwas sagen zu den Pharisäern, wenn es ja um sie gehen soll heute. Die Pharisäer Das Wort Pharisäer, Perushim, aus dem Hebräischen, heisst eigentlich die Abgesonderten. Und das passt, weil sie sind eine abgesonderte Volksgruppe gewesen. Sie sind nämlich die stärkste religiöse Partei gewesen zu der Zeit von Jesus. Und sie haben sich durch das ausgezeichnet, dass sie einen leidenschaftlichen Eifer hatten für das Gesetz. Also das war ihnen unwichtig gewesen. Sie haben mega viel Wissen gehabt über das Gesetz und haben sich ganz genau an diese Spielregeln auch gehalten. Warum? Weil sie die Überzeugung hatten, dass das die Verheißung vom Messias, dass sie selber die müssen im Prinzip wahr machen. Das heisst, dass eigentlich die Verheißung vom Mensch her muss wirklich werden. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, den ich in der Stuttgarter Erklärungsbibel aufgelesen habe. Und wo das veranschaulichen, da heisst es nämlich, würde Israel nur zweimal den Sabbat, wie es vorgeschrieben ist, halten, dann würde die Erlösung anbrechen. Da kommt etwas raus von dieser Überzeugung und auch von dieser Wichtigkeit, die darum das Gesetz für die Pharisäer hatte. Und ich möchte hier betonen, das ist ja nicht schlecht. Das war ihr Herz und ihr Wissen, ihre Erwartung, wie das könnte kommen, die Erlösung des Messias. Und als er dann gekommen ist, in Jesus, dann haben die Reibereien angefangen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das einen rechten Kontrast gegeben hat mit dieser Gesinnung, Haltung, Überzeugung. Und nachher kommt auch Jesus und stellt alles auf den Kopf. Ist so ganz anders, als sie sich vorgestellt haben. In den Evangelien lesen wir immer wieder von so Clinch-Situationen, von so Rangeleien ein Stück weit zwischen Pharisäer und Jesus. Ich habe da ein paar Beispiele aufgeführt. Jesus im Tempel als 12-Jähriger. Damals war er wahrscheinlich noch nicht eine Bedrohung für die Pharisäer. Wir lesen, dass sie gestaunt haben und sich gewundert haben. Später dann, zum Beispiel im Lukas 5, wo die Freunde den Gelähmten durchs Dach haben lassen, wo Jesus tatsächlich den Mut hat, den einerseits zu heilen und den ersten noch die Sünden zu vergeben, was für die Pharisäer wie ein Affront war. Oder dann, dass er mit den Zöllnern gegessen hat, Lukas 5, oder seinen Jüngern erlaubt hat, Ähre zu pflücken und die Früchte in dem Sinn zu essen, oder den Weizen, Lukas 6. Das sind alles Situationen, wo Jesus letztlich mit dem Gesetz und mit den engen Spielregeln der Pharisäer in Clinch ist gekommen. Die Bibel erzählt aber nicht nur in dem Sinn kritisch gegenüber den Pharisäern, an zwei Stellen aufgeführt, wo auch deutlich wird, da hat es darunter auch Leute gehabt, die Jesus gesucht haben, die ihr Herz geöffnet haben, die sich haben lassen berühren. Zum Beispiel, wo Jesus beim Pharisäer Simon ist, im Lukas 7, der redet ihn auch mit Rabbi an, dass er ihn aufnimmt, zeugt von Interesse, der will mehr wissen von dem Jesus, auch wenn er ihn vielleicht irritiert. Oder, das ist mir nicht bewusst gewesen, es hat mich spannend gedacht, im Lukas 13, wo die Pharisäer Jesus sogar warnen und sagen, du musst weg aus der Stadt, das könnte gefährlich werden für dich. Der verlorene Elternsohn, ich lese aus dem Lukas 15, Verse 25 bis 32. Und zwar lese ich es aus einer Übersetzung von Jörg Zink. Der ältere Sohn war eben auf dem Feld. Als er kam und auf das Haus zuging, hörte er Musik und Reigentanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das zu bedeuten habe. Der antwortete, dein Bruder ist gekommen. Da hat dein Vater das Kalb geschlachtet, das Gemästete, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der Vater aber kam heraus und bat ihn, komm herein. Er aber antwortete, das musst du verstehen. Ich arbeite für dich so viele Jahre und habe noch nie eine Anordnung missachtet. Du hast mir aber noch nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Jetzt aber, da dein Sohn kommt, der sein Vermögen mit den Huren verludert hat, schlachtest du für ihn das gemästete Kalb. Kind, antwortete der Vater, du bist immer bei mir Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Es ist aber nötig, dass wir ein Fest feiern und uns freuen. Denn er, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Wir hatten ihn verloren und haben ihn wiedergefunden. Der ältere Sohn ist einmal mehr am Arbeiten. Und als er näher kommt, hört er, dass da etwas im Gang ist. Er hört, dass sein Bruder heimgekommen ist und dass der Vater ein Fest ausrichtet. Und auf diese Botschaft gibt es eine Reaktion. Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Ich denke, wir können uns gut identifizieren mit dem älteren Sohn, dass er sich ausgeschlossen, beschissen fühlt, ungerecht behandelt. Er weigert sich, in dieser Verletzung hineinzugehen und sich mitzufreuen. Das ist wie zu viel verlangt in dem Moment. Weil er nämlich die Würdigung von dem jüngeren Bruder als eine Bedrohung erlebt. Spannend dünkt mich da, dass die ganz kleine Sequenz ganz etwas längst schon erzählt, weil ich habe das Gefühl, es zeigt, was da schon ganz lang wahrscheinlich hinter dieser angepassten, gehorsamen Fassade hat brodelt. Der Vater macht sich auf den Weg. Es kommt zu einer Begegnung. Vers 28, da ging sein Vater hinaus und bat ihn, hineinzugehen. Auch da passiert etwas Ähnliches wie schon beim jüngeren Sohn. Der Vater geht raus, er geht entgegen. Wir lesen, dass er das Fest verlässt als Gastgeber. Das ist auch ein bisschen demütigend, das ist nicht nur ganz einfach. Aber er macht das, weil ihm eben auffällt, dass sein älterer Sohn fehlt. Das ist ihm nicht gleich. Der gehört dort auch dazu. Er vermisst ihn. Er weiss, dass auch sein älterer Sohn gefunden werden muss. Zeigt Initiative, er sucht ihn auf und er bittet ihn. Für mich ist in dieser Einladung zum Fest, die hat noch viel grössere Dimension als jetzt einfach das Fest, sondern für mich kommt dort zum Ausdruck, dass der Vater sich mega nach dem Sohn sehnt, nach einer Beziehung zu ihm. Für den Sohn ist das schwierig. Er tut sich rechtfertigen. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Vers 29. Der Jörg Zink tut sogar noch, du musst das verstehen, einbauen. Passt gut, finde ich. Der ältere Sohn, der fährt jetzt auf mit allem, was er vorzuweisen hat, was er in die Waagschale werfen kann. Er betont seine Tugenden, seine Vorzüge, sein Gehorsam, sein Fleiss, seine Treue. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass das auch seine Berechtigung hat. Jesus tut das in dem Sinn nicht in Frage stellen oder der Vater tut es nicht in Frage stellen. Aber das Problem ist, er pocht eigentlich auf Recht. Er tut im Prinzip eine Rechnung aufstellen. Und damit tut er auch sein Motiv offenbaren. Ein bisschen ähnlich wie in dieser Geschichte mit den Steinen. Und mit uns in dieser Wortwahl, die er hat, kommt die Distanz zum Vater rüber, wo eben nicht primär Beziehung ist, sondern Arbeitgeber, Antreiber, wo er da einfach folgen muss. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Für mich ist da eine ganz zentrale Frage auch an uns heute drinnen. Weil das Dilemma kennen wir vielleicht manchmal auch von dem älteren Sohn, dass wir unsere Vorzüge oder unsere Leistungen eben zum Thema machen und Gott auch entgegenhalten. Und die Frage an dich, an mich, ist, wo versuchst du letztlich Gottes Liebe auch über dein Gutsein, über deine Leistung dir zu verdienen? Wo glaubst du vielleicht oder bist überzeugt, dass dein Wert als Kind von Gott, von deiner Leistung abhängt. Auf die Rechtfertigung kommen die Vorwürfe. Nie hast du mir einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Vers 29. Ganz viel Gefühl werden da sichtbar in dieser Rede. Einerseits Bitterkeit, für mich auch nachvollziehbar, wo rauskommt, so wie kannst du dem nur vergeben? Der, der jetzt einfach gerade alles falsch gemacht hat, der jüngere Bruder, wie kannst du ihm vergeben? Auch die Wut über die scheinbare Ungerechtigkeit, ich rackere mir da einen ab. Und was ist letztlich der Lohn? Was schaut für mich raus? Und was da ganz fest auch mitschwingt, ist Stolz. Kehrseite manchmal auch von der Minderwertigkeit, Stolz, wo er sich erhebt eigentlich über seinen jüngeren Bruder und seinem Vater sagt, schau, ich bin jetzt definitiv besser als die missratene jüngere Sohn. Wir merken da, dass hinter dieser Tugend, hinter dem, was er gut macht und sich Mühe gibt, sich wie etwas abgelagert hat oder festgesetzt hat, nämlich der Missmut. Und die Rechnung geht für ihn nicht auf. Was da abgeht, entspricht nicht seinem Verständnis, nicht seiner Logik. Ich möchte hier Klammerbemerkung auf Matthäus 20 hinweisen. Dort ist das Gleichnis vom Weinbauer, der Arbeiter sucht, Taglöhner, und auf den Merit geht und die rekrutiert. Und dann kommen am Morgen und dann kommen am Mittag dazu. Und am Schluss hat er eine Stunde vor dem Feuer oben, hat er noch eine Bari, die er dazu nimmt. Und er zahlt allen den gleichen Lohn, nämlich einen Tageslohn. Dort passiert etwas ganz Ähnliches, nämlich dass die vom Morgen weg schon dort sind, das Gefühl haben, das geht jetzt nicht auf die Rechnung, da müssten wir mehr bekommen. Es ist etwas ganz Ähnliches. Gott rechnet offenbar anders oder seine Barmherzigkeit hat eben mit Rechnen, glaube ich, wenig zu tun. Wir sind eingeladen, seine Grosszügigkeit nicht in Frage zu stellen. Für einen älteren Sohn bedeutet sein Lebensmuster ein Fallen. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut verprasst hat, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet. Der Gehorsam und Pflicht sind ihm zu einem Joch geworden, zu einer Last. Er dient nicht mehr freiwillig oder mit Hingabe, sondern es ist mehr, hat so die Noten von einer Fronarbeit bekommen. Und ganz typisch und äußerst menschlich auf dem Boden vom Vergleichen, das Vergleichen mit dem Brüder und auf dem Boden von dieser Berechnung auch, auf was habe ich Anspruch, wächst Neid und Unzufriedenheit. Und das hat zur Folge, dass der ältere Sohn seinem Brüder mit Verachtung begegnet und dem Vater mit Vorwürfen. Es wird ganz deutlich, dass er gefangen ist in seinem verletzten Stolz und dass er fast am meisten zahlt, weil seine Bitterkeit ihn isoliert, distanziert vom Bruder und vom Vater, also eigentlich von denen, die ihm wichtig wären. Auch hier die Frage an uns alle, die Frage an dich, wo kämpfst du mit dem Gefühl, zu kurz zu kommen bei Gott? Und wo bist du herausgefordert und fällt es dir vielleicht schwer, dieser Liebe von Gott zu dir ganz zu vertrauen? Der Henry Nouwen hat ein Buch geschrieben über das Gleichnis, das ich in der Vorbereitung auch gelesen habe. Und er fasst das Dilemma von dem älteren Sohn, finde ich, ganz gut zusammen. Er schreibt, das ist der Zwiespalt des älteren Sohnes. Annehmen oder ablehnen, dass seines Vaters Liebe jenseits aller Vergleiche ist. Wagen, sich so lieben zu lassen, wie sein Vater ihn zu lieben sich sehnt, oder darauf bestehen, so geliebt zu werden, wie er meint, dass er geliebt werden muss. Das ist der Zwiespalt des älteren Sohnes, annehmen oder ablehnen, dass seines Vaters Liebe jenseits aller Vergleiche ist. Wagen, sich so lieben zu lassen, wie sein Vater ihn zu lieben sich sehnt, oder darauf bestehen, so geliebt zu werden, wie er meint, dass er geliebt werden müsste. Der Elternsohn offenbart sich, er zeigt ganz viel von ihm, er kann es wie nicht mehr verstecken, es bricht aus ihm raus. Und in das inne kommt der Vater und sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Der Jürg Zink übersetzt es mit mein Kind. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Mir von diesem Lied hat mich sehr berührt. Kind, du genügst. Da kommt ganz viel von dem raus. Der Vater begegnet seinem Sohn mit Verständnis. Er richtet auch nicht über ihn. Er begegnet ihm mit Liebe. In dieser Liebe ist aber auch eine Korrektur drin, eine, die nötig ist, weil er ihm eigentlich sagt, schau, meine Liebe, die ist nie an Bedingungen geknüpft. Und meine Liebe, könnte man noch erweitern, die folgt vielleicht auch nicht deinen Spielregeln. Aber, und da kommt die Erinnerung, geliebt bist du, dir sind beide geliebt. Und euch beiden gilt das Fest. Das heisst, der Vater holt auch seinen Elternsohn ab, er würdigt ihn und es geht für mich noch einen Schritt weiter. Man spürt so das Werben um ihn. Vers 32, du aber solltest fröhlich sein und guten Mutes. Da kommt noch eine weitere Dimension drin. Der Vater erinnert seinen Sohn an seine Liebe und lässt ihn ein, in Beziehung zu kommen. Er macht aber auch deutlich, dass er gefragt ist, sich mitzufreuen. In dem Moment wird deutlich, dass Gott will, dass das sein Wunsch ist, dass wir als Sünder barmherzig sind mit Sündern. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn, das geht ja offen aus. Wir wissen nicht, ob er sich überwindet, ob er noch zum Fest geht oder nicht. Aber es wird deutlich in dieser Spannung, dass wer nicht bereit ist, sich mitzufreuen an dieser Barmherzigkeit von Gott, dass der sich selber eigentlich vom Festmahl ausschließt. Was ist das, was wir können lernen vom älteren Bruder, vom älteren Sohn? Gott will uns, glaube ich, zeigen, dass wir eingeladen sind, immer wieder Brüder, Schwestern zu werden, einander immer wieder Brüder und Schwestern zu werden. Wir sind eingeladen, Kinder, Töchter und Söhne von Gott zu werden. Und auch da, in dem Anspruch, den Gott da stellt, du aber solltest fröhlich sein, nochmal die Frage an dich, wo begegnest du Geschwisterte mit Verachtung? Wo vielleicht in deiner eigenen Familie, in der Gemeinde oder auch in der Nachbarschaft, wo begegnest du Menschen mit Verachtung? Wo fällt es dir schwer, anderen Menschen auch das Erbarmen und die Grosszügigkeit von Gott zu gönnen? Ich möchte euch einladen, diese Fragen einfach auch ein bisschen mitzunehmen in die neue Woche. Die Fragen sind nicht von ungefähr. Die wähle ich auch oder habe ich gewählt, weil sie mir persönlich ganz fest auch angehen. Ich möchte zusammenfassen. Für mich hat das Gleichnis nochmal neu an Bedeutung gewonnen. In der Auseinandersetzung sind neue Nuancen wichtig geworden. Eines davon ist, dass das Verlorensein vom jüngeren Sohn offensichtlich ist und das vom älteren diffuser, weniger fassbar. Der Jünger, der geht offensichtlich in die Irre. Der macht offensichtliche Sünden, die man wunderbar verurteilen kann. Beim Älteren, da geht auch ganz viel ab und ist ganz viel nicht im Reinen, aber es ist halt weniger greifbar. Beide sind verloren und müssen gefunden werden. Beim jüngeren Sohn, dort ist so das Leitmotiv Leidenschaft. Und das ist gut, grundsätzlich. Das Problem ist bei ihm, und das wird ihm zur Falle, zum Verderben, dass die Leidenschaft nicht mit Gehorsam gekoppelt ist oder durch Gehorsam gebändigt wird, könnte man auch sagen. Er geht einfach auf und davon, versucht sich selber zu verwirklichen. Beim älteren Sohn könnte man sagen, es geht umgekehrt. Dort treffen wir extrem viel Gehorsam an, aber die Leidenschaft, die Liebe oder auch die Beziehung fehlt. Die wird nicht inspiriert. Der Gehorsam wird nicht inspiriert von Leidenschaft. Und so sind eigentlich beide ganz ähnlich. Sie trappen beide eigentlich in die gleiche Falle, weil sie sich aus dieser Beziehung, aus der Abhängigkeit von Gott lösen. Und Gott reagiert da auf beide Söhne gleich. Er sucht sie auf, er lässt sie ein, er holt sie ab. Und ganz wichtig, er vergleicht sie nicht. Er spielt sie nicht gegeneinander aus. Um das geht es meines Erachtens definitiv nicht im Gleichnis. Für uns bedeutet das einmal mehr, ganz eine einfache Botschaft, und gleich, glaube ich, müssen wir die immer wieder auch unserem Herz nachbringen. Gott liebt alle seine Kinder und es ist sein Anliegen, dass er uns alle auch heimholen kann. Ich habe versucht, abschließend die Einladung von Gott noch so in Aussagen zu packen, wo uns Gott vielleicht damit auch noch mal ein bisschen näher kommt. Also wie wenn es Gott zu dir und zu mir würde sagen, seine Einladung. Schreib mir bitte nicht vor, wie ich lieben soll und wie ich dich lieben soll. Vertrau aber dieser Liebe und meiner Gerechtigkeit. Bleib in Beziehung mit mir. Mach dich immer wieder ganz von mir abhängig. Vergiss nicht, wer du bist. Du dich daran erinnere, wer du bist als Kind von Gott. Erinnere dich an dein Erbe, an deinen Status, an deine Würde. Nimm meine Barmherzigkeit für dich ganz persönlich in Anspruch. Du darfst heimkommen, immer wieder. Freu dich aber auch über die Barmherzigkeit, die ich anderen gegenüber habe. Und du mir dort nachher eifern, übe dich selber auch in dieser Barmherzigkeit. Der Lukas tut es an anderer Stelle in einem ganz kurzen Satz noch ausdrücken, in Lukas 6, 36. Wie euer Vater barmherzig ist, seid barmherzig. Oder umgekehrt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du die Geschichte erzählst. Und dass du sie sowohl den Sündern, den Zöllner erzählst, die dann zugelassen haben, wie auch den Pharisäern, dass du eben uns alle meinst. Danke, dass du, dass deine Mission war, uns die Liebe vom Vater immer wieder neu nachzubringen, die zu übersetzen. Und dass die Geschichte letztlich auch wirbt darum, dass wir immer wieder einfach das Vertrauen aufbauen und Vertrauen setzen in deinen Vater, in Gott. Bitte, dass du uns da dabei hilfst, dass wir immer mehr auch verstehen, wer du Gott bist und wie du uns als himmlischer Vater begegnen willst, dass wir uns auch lösen können von Vorstellungen, von Spielregeln, von Ansprüchen. Aber dass vor allem wirklich das Vertrauen kann wachsen in dich. Weil wir es definitiv nicht schaffen, dich im Letzten zu verstehen und uns wie nichts anderes übrig bleibt, als dir immer wieder zu vertrauen. Dass du liebst, dass du uns meinst, dass du uns heimholst und dass du dich mega nach einer Beziehung zu uns sehnst. Danke dir, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du uns immer wieder auch Sachen aufzeigst, die wir mitnehmen und lernen dürfen. Amen.